Zum Abschluss unserer Fachtagung möchte ich einige Impulse zum Weiterarbeiten weitergeben. Und mein Thema lautet die hermeneutische Bedeutung des narrativen und monotheistischen Ansatzes für die Mission. Und damit sind drei entscheidende Elemente angesprochen, die für ein besseres Gelingen der Mission wichtig sind. Erstens der erzählende, der sogenannte narrative Ansatz. Zweitens der Glaube an den einen Gott, der monotheistische Ansatz, und darüber haben wir schon einiges gehört heute. Und drittens die Verkündigung und die Verstehensprozesse in einer anderen Kultur. Und über Kontextualisierung in einer anderen Kultur haben wir auch vorhin von Martin Goldsmith gehört. Und deswegen gliedere ich unser Thema heute wie folgt. Erstens, warum das Erzählen für das Erkennen wichtig ist. Zweitens, wie Gott sich als einer zu erkennen gibt. Und drittens, wie wir in einer anderen Kultur von Gott erzählen können. Diese drei Aspekte sind in dem Titel vorhanden. Also erstens, warum das Erzählen für das Erkennen wichtig ist. Von Anbeginn der Selbstoffenbarung Gottes und durch die Heilsgeschichte hindurch, und wir haben ja vorhin dann auch in dem Referat von Rainer Uhlmann einiges gehört über die heilsgeschichtliche Erfahrung Israels im Alten Bund. Von Anfang an sehen wir, dass Gott erzählt und durch die biblischen Autoren dieses Erzählen aufzeichnen lässt. Die Bibel ist vor allem und in erster Linie ein Erzählungsbuch, wenn wir so wollen, wo Gottes Heilsgeschichte dokumentiert wird. Gott wählt ganz überwiegend die Kommunikationsform der Erzählung und nicht etwa Psalmen oder Sprüche oder Gleichnis oder dergleichen, sondern ganz überwiegend die Form der Erzählung, um seinem Volk deutlich zu machen, wer er ist und was er tut. Das ist ganz wichtig. Er lässt also nicht eine Reihe von abstrakten Paragraphen und Schlussfolgerungen über sein Wesen vom Himmel fallen. Er gibt uns keine Karten für unser Kartenhaus, dass wir das zusammenbauen, denn das wäre eine sehr labile Geschichte, die keine Krise überdauert, was wir ja vorhin gehört haben. Sondern sein Wesen strahlt auf sein Volk ab, indem sein Volk erlebt und erzählt, was er in der Vergangenheit getan hat, was er gegenwärtig tut und was er in der Zukunft tun wird. Die Action entscheidet, nicht die Ideen über Gott. Und diese Struktur wird konkret in der Geschichte Israels im Alten Testament sichtbar. Also Mose im Schilf oder das gleiche Muster der Auszug Israels. Vielen Dank, es war ein super Beispiel, wie auch die Literatur im Alten Testament ganz bewusst hier Parallelen erzeugt. Das ist literarisch hohe Kunst, das ist Design. Da schreibt nicht nur irgendeine irgendwas zusammen, wie ein Artikel für die Bild-Zeitung, sondern das ist durchdacht mit einer theologischen Botschaft. Ganz wichtig. Und das, weil jetzt Gott in der Geschichte erzählt, ist auch das Volk Gottes berufen und aufgefordert, die großen Taten Gottes zu erzählen. Eine Generation soll das Erlösungshandeln Gottes an die nächste Generation weitergeben. So lesen wir in Exodus 10, Vers 2 als Beispiel, und es gibt viele weitere. Auf dass du verkündigst vor den Ohren deiner Kinder und deiner Kindeskinder, wie ich an den Ägyptern gehandelt habe und welche Zeichen ich unter ihnen getan habe, damit ihr wisst, ich bin der Herr. Aus der Handlung kommt die Erkenntnis, ich bin der Herr. Und wenig später heißt es dann in Exodus 12, Vers 26 bis 27, wenn eure Kinder nun zu euch sagen werden, was habt ihr da für einen Brauch? Sollt ihr sagen, es ist das Passahopfer des Herrn, der an den Kindern Israel vorüberging in Ägypten, als sie die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Also das waren Gottes Erfahrungen auf Leben und Tod, die hier weitergegeben werden sollen. Nicht nur irgendwelche Ideen, wie jetzt jemand einfach Gott findet, aus seiner Laune oder Gefühl heraus. Also, hier wird am Beispiel des Auszugs Israels aus Ägypten deutlich, dass Gott ausdrücklich und in besonderer Weise durch die Kommunikationsform der Erzählung erkannt und verkündigt werden will. Doch nicht nur im AT, sondern auch im NT will Gott durch das Erzählen erkannt werden. So spricht Jesus zu dem Mann aus Gerasa, nachdem er ihn von den Dämonen befreit hat. Geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, erzähl ihnen, welch große Wohltat die der Herr getan und sich deine erbarmt hat. Markus 5, 19. Wir sehen also, wie elementar wichtig das Erzählen für das Erkennen ist. Warum? Weil im Erzählen, was jemand mit Gott erlebt hat, geschieht die Konkretion, die Greifbarkeit des Wesens Gottes in Raum und Zeit. Hier kann der Mensch begreifen, durch seine eigene Erfahrung anfassen, wer Gott ist und was er tut. Sehr schön drückt es der Apostel Johannes aus, als er im Rückblick auf seine Zeit mit Jesus auf Erden spricht. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir betrachtet haben und unsere Hände angefasst haben vom Wort des Lebens, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. 1. Johannes Kapitel 1, Verse 1 und 3. Dabei ist es entscheidend wichtig zu verstehen, dass es in der Erzählweise der Bibel nicht einfach nur um Chronologien, um zufällige Abfolgen von Ereignissen geht, um irgendwelche Tagebücher. Und dieser Aspekt wurde von Kevin Werneuser sehr präzise herausgearbeitet. Werneuser ist Professor für systematische Theologie und Hermeneutik an der Trinity International University in Chicago und hat ein neues, umfangreiches und ausgezeichnetes Buch geschrieben, The Drama of Doctrine, ein Werk, das die Beziehung Gottes zum Menschen als eine dramatische Handlung der Schöpfung und Erlösung aufzeigt. Nicht eine Ansammlung, eine Stapelung von abstrakten Beschreibungen Gottes, wie ein Stapel von Karten für ein Kartenhaus. Nein, eine dramatische Handlung. In diesem Buch bemerkt er treffend, dass die biblischen Erzählungen bestimmte Konfigurationen, bestimmte Zusammenhänge von Personen und Ereignissen darstellen. Also das, was geschrieben wurde, wurde auf eine Art geschrieben, um eine bestimmte theologische Botschaft zu transportieren. Auf diese Weise bringt die Erzählung eine Ordnung, einen Sinn und eine Interpretationslinie in die Ereignisse, die andernfalls als eine chaotische und zufällige Vielfalt von Handlungen und Zwischenfällen erscheinen würden. Und das ist ja auch das Problem von Theologie des AT und Religionsgeschichte. Ohne diese Handlungslinie Gottes als Drama ist es sehr leicht nachvollziehbar, dass man das nur rein als historische Zufälle sieht, ohne einen inneren, kohärenten Zusammenhang. Von daher zeigt das Referat genau die Spannung auf, in der auch die gegenwärtige moderne Theologie steht. Und erst nachdem wir die biblische Erzählung gemäß ihrer eigenen Natur und Absicht verstanden haben, nur als Folge kann und darf die theologische und die missionarische Arbeit in die Abstraktion gehen und ihre Schlussfolgerungen ziehen, um ein Gesamtbild der Selbstoffenbarung Gottes zu zeichnen. Das Erzählen der großen Taten Gottes, das dürfte wohl eine der größten Herausforderungen für uns Christen heute sein. Wo finden die großen Taten Gottes unter uns noch statt? Die dann die Frage beantworten, wer ist der wahre Gott? Wer ist in Wahrheit Gott? Das ist ja die Frage des Tages. Was haben wir von Gott zu erzählen? Nur Glaubensparagraphen oder auch konkrete Handlungen, konkrete Erfahrungen? Und diese Frage ist nicht nur für unsere eigene Beziehung zu Gott wichtig, sondern auch für die Bedeutung Gottes in unserer Umwelt. Wir leben ja in einem nachpostmodernen Zeitalter, wo das Erzählen von einem lebendigen Gott der einzige Weg zu sein scheint, um Menschen noch für Gott zu gewinnen. Weil sie wollen keine Kartenhäuser mehr hören. Zu Recht. Und deswegen ist der Weg nach vorne derjenige, dass wir wieder neu die Bibel in ihrem Zusammenhang lesen als Erzählung Gottes für uns. Nicht nur zwei Verse am Tag, so Glücksverse, die wir Losungen nennen, sondern die Zusammenhänge erkennen und auch würdigen. Und aus dieser Erzählung heraus werden wir lernen, wieder Neues mit Gott zu erleben. Und dann haben auch wir etwas zu erzählen, wenn Menschen sehen, dass wir mit Gott unterwegs sind. Zweitens, wie Gott sich als einer zu erkennen gibt. Heute Morgen war ja das Thema Monotheismus im Vordergrund. Wenn wir die Heilsgeschichte Gottes mit dem Menschen als Ganze betrachten, sehen wir, dass Gott sich selbst in einer progressiven, einer fortschreitenden Weise den Menschen zu erkennen gibt. Das ist sein Stil. Gott zeigt nicht alles von sich gleich am Anfang. Er teilt sich nicht von Beginn an vollständig mit. So wie wir einen Menschen kennenlernen, wir lernen ihn auch nach und nach kennen. Nicht von Anfang an. Wir wissen nicht alles von ihm anfangen. Sondern Gott lässt den Menschen immer neue Dimensionen und Aspekte seines Wesens und seines Handelns erkennen und entdecken. Und durch diesen schrittweisen Erkenntnisprozess verstehen wir mehr und mehr, wer Gott ist. Und diese Art und Weise der Selbstmitteilung Gottes wurde von Meir Sternberg sehr gut herausgearbeitet. Sternberg ist Professor für Poesie und vergleichende Religionswissenschaft, Literaturwissenschaft, Entschuldigung, an der Universität von Tel Aviv. Und in seinem ausgezeichneten, umfangreichen Werk The Poetics of Biblical Narrative von 1985 führt er aus, wie der biblische Text an vielen Stellen nicht von Anfang an alles sagt, sondern seinen Inhalt im Verlauf der Erzählung entfaltet. Sein Modell zeigt, wie der Text von Wahrheit zu ganzer Wahrheit sich entwickelt. Links, wir haben schon Wahrheit, links, da beginnt es, aber die ganze Wahrheit ist mehr, ist eine größere Wahrheit, eine vollständige Wahrheit. Und der Text, die Erzähltexte der Bibel haben diese Wachstumsdynamik drin. Und dieses Wachstum geschieht durch die, was er nennt, die Brücke der Entfaltung des Charakters der handelnden Person. Mit Wahrheit bezeichnet Sternberg die ausdrücklichen Aussagen über einen Charakter, also Person XY ist so und so. Mit ganzer Wahrheit bezeichnet er auch die Geheimnisse und die Konsequenzen des Charakters, was er erfährt. Und mit Brücke der Entfaltung bezeichnet er die jeweiligen Charakterisierungen der handelnden Person, wie sich die Person und die Wahrheit über die Person im Laufe der Handlung weiter offenbart. Das Ganze auf Seite 321. Und dies hat eine konkrete Bedeutung für die Erkenntnis Gottes in der Bibel. Wie Sternberg treffend bemerkt, betritt Gott die Bühne der biblischen Handlung ohne jegliche Beschreibung seiner Person. Die biblische Selbstoffenbarung Gottes beginnt nicht mit einer Beschreibung seiner Person, sondern direkt mit einer Handlung. Genesis 1:1-3. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und der Geist Gottes schwebte und Gott sprach, es werde. Die Fragen, die wir im westlichen Weltbild haben, wer ist Gott, was ist Gott, woher kommt er, wie unterscheidet er sich von anderen Göttern, werden nicht beantwortet. Vielmehr erkennt der Leser erst nach und nach durch die Erzählung des schöpferisch handelnden Gottes, wer Gott ist. Doch nicht nur in der Schöpfung, sondern auch in der Heilsgeschichte erkennt der Leser Gott. Gott selbst ist immer derselbe, gar keine Frage. Er ändert sich nicht, doch die Art und Weise, wie wir ihn erkennen, ändert sich. Und so wird das einfache Bild von Gott im Verlauf der Heilsgeschichte immer komplizierter, immer komplexer, weil die Heilsgeschichte auch immer komplizierter und komplexer wird. Aber sie wird auch für den Menschen unberechenbarer. Das haben wir vorhin gehört. Der Mensch will Berechenbarkeit, er will es im Griff haben. Aber Gott ist immer unberechenbarer, ist immer unergreifbar. Wir können ihn nicht umfassen. Er ist immer größer. Und erst durch die Erfahrungen mit Gott in der konkreten Geschichte formt sich ein immer vollständigeres Bild von Gott für das Gottesvolk damals und für den Leser heute. Dabei wird immer wieder die eine Botschaft deutlich, die den Monotheismus in der Bibel kennzeichnet, nämlich die qualitative Distanz, die Gott von den Menschen und die Gott von den heidnischen Göttern trennt. Sehr interessant, sagt Sternberg, Seite 323. Die Distanz Gott-Mensch ist klar, aber auch Gott, die Distanz zwischen Gott und den Göttern. Er ist nicht nur größer als die Menschen, er ist auch größer als alle anderen Götter. So durchläuft der Mensch eine Entwicklung in seiner Gotteserkenntnis. Hier liegt ein Wachstum vor, eine Entwicklung, eine Steigerung. Ich möchte die Beziehung zwischen Gott und Mensch mit einem Dimmer und einer Lampe vergleichen. Der Dimmer ist ja bekanntlich ein Lichtschalter, der das Licht ganz allmählich steigert und heller werden lässt. In analoger Weise gibt Gott das Licht der Erkenntnis seiner Person am Beginn der Schöpfung in einer kleinen begrenzten Weise. Und diese begrenzte Weise wird dann weiter erhellt, im Verlauf der Heilsgeschichte weiter entfaltet, bis sie ihren Höhepunkt erreicht und das Licht voll an ist. Wann ist das? In der Inkarnation, in der Menschwerdung des Sohnes Gottes in Raum und Zeit. Denn erst durch die Menschwerdung des Sohnes wurde Gott sichtbar. Hier tritt eine neue Qualität der Beziehung Gottes zum Menschen ein. So lesen wir in Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen, aber der einzig gezeugte Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn uns verkündigt, indem er auf Erden kam. Das war das volle Licht der Selbstoffenbarung Gottes. Weil Gott ein Gott ist, der eine Geschichte des Heils schreibt, ist es wichtig, dass wir seine Geschichte auch so nacherzählen. Deswegen ist es nicht hilfreich, wenn wir alle unsere späteren Erkenntnisse aus dem Neuen Testament sofort und unmittelbar in die Erzählung des Alten Testaments zurück hineininterpretieren. Sondern es ist wichtig, dass wir die Texte des Alten Testaments aus ihrem Blickwinkel zu uns reden lassen. Und danach können wir die weiteren Einsichten des Neuen Testaments hinzunehmen. So ist es wichtig, dass wir den zweiten Schritt nach dem ersten Schritt tun und nicht vorher. Erst wenn wir den Monotheismus des Alten Testaments auch in unserer Verkündigung wirklich ernst nehmen, können wir auch die trinitarische, die dreieinige Entfaltung des Monotheismus im Neuen Testament sachgemäß und glaubwürdig ausführen. Gott war schon im Alten Bund ein Vater für sein Volk, übrigens auch immer wieder eine Mutter. Doch die volle Entfaltung seiner Vaterschaft kam erst im Neuen Bund. Erst als der Sohn Gottes erschienen ist, konnte auch Gott als Vater im vollen Licht sichtbar werden. Der Sohn war natürlich bereits im Alten Bund präsent und wirksam als Mittel der Schöpfung und als Fels, der dem Volk Israel in der Wüste nachfolgte, um es zu versorgen. In Exodus 17, Vers 6 lesen wir: Siehe, ich will dort vor dir stehen auf dem Fels am Horeb, sagt Gott zu Mose, da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und diesen Fels deutet Paulus dann später im Neuen Testament christologisch und sagt, unsere Väter haben alle einerlei geistlichen Trank getrunken, sie tranken aber von dem geistlichen Fels, der mitfolgte, welcher war Christus. Doch im Alten Testament war Christus noch nicht inkarnatorisch wirksam, er war noch nicht Mensch geworden, wie Johannes es im ersten Kapitel seines Evangeliums eindrucksvoll betont. Das kam erst im Neuen Bund. Johannes sagt, Vers 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzig gezeugten Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und auch der Heilige Geist war bereits im Alten Bund präsent bei der Schöpfung und dem Leben des Gottesvolkes. Er kam auf die Menschen, aber er wohnte noch nicht in ihnen. Dazu musste erst Pfingsten kommen, damit der Heilige Geist in seiner vollen Wirksamkeit das neu entstehende Gottesvolk, die Gemeinde des neuen Bundes, befähigen konnte, als ein Leib die Mission des auferstandenen Jesus Christus auf Erden weiterzuführen. So gibt sich der Gott der Bibel als ein Gott zu erkennen, der sein Wesen im Verlauf der Heilsgeschichte in trinitarischer und inkarnatorischer Weise entfaltet. Und drittens, wie wir in einer anderen Kultur von Gott erzählen können. Das Erzählen von Gott in einer anderen Kultur ist sehr wichtig, vor allem in den nicht westlichen Kulturen des Nahen Ostens, Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass zum Beispiel die traditionellen Kulturen in Ostafrika sehr stark ihre Identität aus dem Erzählen schöpfen. Heute Morgen hatte Martin den Begriff Identität schon eingeführt. Es geht um Identität, sehr stark in der afrikanischen Theologie. Denn diese Kulturen waren ursprünglich rein mündliche, rein orale Kulturen, die darauf angewiesen waren, ihre Geschichte, ihre Geschichten, ihre Ursprünge, ihre Identität, ihre Werte und ihre Ziele zu erzählen und so von Generation zu Generation weiterzugeben. Ein Beispiel aus Tansania. Zwei langjährige Missionare in Tansania haben sehr viele mündliche Traditionen von verschiedenen Völkern in ganz Afrika gesammelt. Ihr Buch, ziemlich dick, heißt Towards an African Narrative Theology. Narrative Theologie. Sehr viele Geschichten gesammelt. Und daraufhin entwerfen sie dann eine narrative Theologie, die den Hörer des Evangeliums dort abholen will, wo er steht. Und sie geben ein Beispiel, nämlich die Schöpfungsgeschichte vom Menschen und dem Elefanten beim Volk der Borana in Äthiopien und Kenia. Zitat, Seite 63. Gott schuf den Menschen und einen Elefanten. Er setzte sie in einen schönen Garten und er ging mit ihnen jeden Tag spazieren. Dort gab es reines Trinkwasser in einem fließenden Bach. Aber der Elefant fing an, das Wasser zu verschmutzen. Er wollte jedoch nicht auf Gott und nicht auf den Menschen hören, der ihm sagte, dies nicht zu tun. Am Ende tötete der Mensch den Elefanten. Gott aber war zornig über diese Tat und vertrieb den Menschen aus dem Garten. Daher sind die Borana nun auf einer endlosen Suche nach Wasser in einem dürregeplagten Land, Halbnomaden in einer Halbwüste. Auch eine Schöpfungsgeschichte. Was würde es bedeuten, diesem Volk von der biblischen Schöpfung und dem biblischen Gott zu erzählen? Hier sehen wir also die Notwendigkeit, bei der Verkündigung des biblischen Gottes in den Verstehensrahmen derjenigen Kulturen einzusteigen, die wir erreichen wollen. Gott erzählt in der Bibel und wir dürfen seine Erzählung nacherzählen. Und das ist eine zentrale Aufgabe der Theologie in der Mission. Diese Aufgabe muss jedoch als ein bewusster Schritt vollzogen werden, denn unser westlicher Verstehensrahmen ist grundsätzlich anders geprägt als der biblische Verstehensrahmen. Wir im Westen denken vor allem in analytisch abstrakten, philosophischen Kategorien. Heute Morgen haben wir gehört, wie stark doch westliche Theologie auch Philosophie ist. Weniger in konkret erzählenden Kategorien. Vor allem die griechisch-philosophische Weltsicht und die europäische Aufklärung mit ihrem Einfluss auf das naturwissenschaftliche Weltbild haben auch das westliche Christentum bis heute nachhaltig geprägt. Wir spüren es vielleicht gar nicht so. Wenn wir im Ausland sind, spüren wir es vielleicht leichter. Und diese rationalistische Prägung der westlichen Kulturen hat auch die christliche Mission nachhaltig beeinflusst. Und damit sind wir aber in unserem Zugang zur Wirklichkeit zum Teil sehr weit entfernt von den Zugängen anderer Kulturkreise. Und was das bedeutet, sehen wir eben in der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, jetzt in unserem speziellen Fall der islamischen Kultur, aufgrund der Verdichtung dieser Welt durch die Prozesse der Globalisierung. Und deswegen bezeichne ich das zugrunde liegende Problem als Käfige der Wahrnehmung, Cages of Perception. Wir sehen hier zwei Menschen in zwei verschiedenen Käfigen. Links ist meinetwegen der Missionar im westlich geprägten Käfig seiner Wahrnehmung und rechts ist es meinetwegen der Moslem in der islamisch geprägten Wahrnehmung. Beide sind in Käfigen drin. Und unsere Aufgabe in der Mission ist es, das biblische Evangelium aus unserem eigenen westlichen Käfig herauszuführen, um es im Käfig des Empfängers fruchtbar zu machen. Ein Käfig hat eine Begrenzung, man ist gefangen, aber man kann auch rausgucken. Hier fehlen so ein bisschen die Gitterstäbe, also es besteht Hoffnung, auch hinausgehen zu können. Aber es muss ein bewusster Schritt sein, der Kontextualisierung. Und dies ist möglich, weil Gott sein Wort in Gestalt der Bibel für alle Kulturen gegeben hat. Sein Wort ist ewig, aber unsere Wahrnehmung ist perspektivisch. Wir sehen hier auf dem linken Bild ein Quadrat, meinetwegen ein Blatt Papier. Und wenn wir jetzt dieses Blatt Papier von der Seite anschauen, dann sieht es aus wie eine Raute. Das gleiche Objekt, aber perspektivisch anders wahrgenommen. Und diese Prozesse des Verstehens betreffen alle, auch die westlichen christlichen Kulturen und auch die westliche Mission. Die Wahrnehmung des westlichen Missionars ist genauso perspektivisch wie die Wahrnehmung des Empfängers in der nicht-westlichen Kultur. Wir haben zwar das Evangelium durch das Wort Gottes, aber unsere Wahrnehmung dessen ist trotzdem perspektivisch und wir müssen uns bemühen, zurückzufinden zur eigenen Perspektive der Schrift, um sie dann angemessen der anderen Kultur in ihrer Perspektive erzählen zu können. Also, das heißt, wir im westlichen Weltbild haben keinen privilegierten Erkenntniszugang an sich. Wir sind der Bibel nicht einfach so näher. Wir sind zwar privilegiert in Bezug auf die Verfügbarkeit der Bibel. Ja, in der westlichen Welt ist es relativ leicht, an eine Bibel zu kommen. Wir sind auch privilegiert in Bezug auf die exegetischen Hilfsmittel der Bibelauslegung, wie Konkordanzen, Wörterbücher, Lexika etc. Aber wir sind benachteiligt hinsichtlich des abstrakt-analytischen Weltbildes, das der westlich-christlichen Theologie und Mission zugrunde liegt. Und hier leiden wir an der mangelnden Berücksichtigung und dem mangelnden Zugang zum, wie wir es nennen, semitischen Aspekt in der Auslegung der Bibel. Und das ist ja gerade jetzt im konkreten Fall unseres Missionsfeldes bei Eusebia von zentraler Bedeutung. Es geht darum, den semitischen Aspekt, die semitische Denkweise und Wahrnehmungsweise, der bereits in der Bibel vorhanden ist, neu herauszuarbeiten und fruchtbar zu machen für unsere Zielkultur, die islamische Kultur, die ja auch semitisch geprägt ist. Aber dieser Aspekt wurde in der Vergangenheit zu wenig berücksichtigt bei der Verkündigung des Evangeliums in diesem Kulturkreis. Hier besteht jedoch eine, wie ich es nenne, hermeneutische Korrespondenz, eine Entsprechung im Verstehen, die wir gerade in einer globalisierten Welt fruchtbar machen können und müssen. Die historische Entwicklung war ja, dass das Evangelium durch Paulus über Troas nach Griechenland und damit nach Europa kam. Somit hat sich die christliche Theologie und Mission vor allem in Europa und wesentlich später dann in Nordamerika entfaltet, weniger in anderen Teilen der Welt. Und wir sehen hier, die westliche Perspektive, die biblische und die islamische Perspektive sind unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Perspektiven, deswegen unterschiedliche geometrische Figuren. Aber es gibt eine Übereinstimmung zwischen der biblischen Perspektive und der islamischen, was ich eben als semitischen Aspekt bezeichne, den wir in der westlichen Perspektive nicht haben. Der auch nicht meinetwegen die buddhistische Perspektive wäre oder hinduistische oder wie auch immer, sondern hier ist eine spezielle Beziehung, eine spezielle Brücke, die wir nutzen wollen und müssen. Wir blicken auf 2000 Jahre Theologiegeschichte, Kirchengeschichte und Missionsgeschichte in Europa zurück. Vieles davon war und ist sehr hilfreich, aber vieles auch sehr hinderlich. Wir sehen links das biblische Evangelium und wir wollen jetzt die islamische Weltsicht erreichen. Aber wir haben eine Schleife gedreht um den westlichen Aspekt, den Kreis, nämlich der blaue Pfeil. In 2000 Jahren wurde Theologie im westlichen Kontext entwickelt. Aber was jetzt nötig ist, um die islamische Welt zu erreichen, ist, den semitischen Aspekt zu betonen, um damit den Pfeil nach rechts, der rot markiert ist, als Schiene zu benutzen, um dort wirklich anzukommen. Auch das systematische Denken der westlichen Theologie hat es ermöglicht, den Inhalt der Offenbarung Gottes begrifflich zu fassen und zu reflektieren. Das war hilfreich. Aber dieses abstrakt-analytische Denken, was ja maßgeblich durch die Ansätze von Platon und Aristoteles bestimmt ist, ist sehr hinderlich. Platon prägte ja die Unterscheidung zwischen Realität und Idee und Aristoteles prägte die Beschränkung der Wahrnehmung auf diejenige Wirklichkeit, die durch die Sinne rational fassbar ist. Und daraus folgte ein, wie ich es nenne, logischer Dualismus, nämlich das Denkmuster von Entweder-Oder als Grundstruktur der griechischen Philosophie. Und die ist natürlich auch sehr stark in den westlichen Kulturen verankert. Es kann nur A oder B sein. Es kann nie beides sein. Es ist sehr schwer, das auszuhalten. Und deswegen ist es notwendig, wieder einen direkteren Weg von der Bibel zu der nicht-westlichen Kultur zu finden, die wir mit dem Evangelium erreichen wollen. Wie können wir das Evangelium von Jesus Christus kommunizieren? Durch den Dienst am Wort Gottes. Doch dieser Dienst am Wort beinhaltet viel mehr als nur Ideen und Gedanken, wie Wernhoser treffend bemerkt. Er bringt das Wesen und den Auftrag der christlichen Verkündigung auf den Punkt. Zitat, Seite 74. Die Sprache hat die Macht, das Denken und die Erfahrung des Menschen zu prägen. Sprache erschafft eine Welt, das heißt einen kulturellen Rahmen, in dem wir leben und uns bewegen und unsere Erfahrung verarbeiten. Predigt, Lehre und Evangelisation sind die Mittel, durch die das Evangelium zum allumfassenden Rahmen wird, der uns erlaubt, Wahrheit, Güte und Schönheit im Licht der Geschichte Jesu Christi zu denken und zu erfahren. Der Dienst am Wort beinhaltet mehr als ein paar Wahrheiten zu kommunizieren. Er beinhaltet einen ganzen Weg des Denkens und des Erfahrens weiterzugeben. So dürfen wir diese Fachtagung als eine Einladung und Ermutigung verstehen, neu gestärkt auf dem Weg Jesu weiterzugehen. Dieser Weg Jesu ist eine Einladung an uns, den semitischen Aspekt seiner Selbstoffenbarung wieder ins Zentrum unserer Nachfolge zu rücken. Noch ganz kurz zum Schluss, 4 Hauptelemente des semitischen Aspektes, und sicherlich ist es dann die Aufgabe, das in zukünftigen Fachtagungen weiterzuentwickeln. Aber nur mal zum Andenken für das nächste Mal. Welches sind die Hauptelemente des semitischen Aspektes? In der Bibel, die wir dann auch weitergeben wollen in die muslimische Kultur, wo dieser Aspekt auch schon vorhanden ist. A, ein dynamischer Monotheismus auf Jesus hin. Nämlich, Gott offenbart sich im Alten und Neuen Testament fortschreitend durch seine Worten und Taten. Diese Worttaten Gottes bilden eine Einheit und finden ihren höchsten und zentralen Ausdruck in Jesus. Das Hebräische hat das schöne Wort Davar für Worttat in einem Begriff im Hebräischen. Jesus ist die Verkörperung Gottes selbst. Gott wird Mensch, um uns Menschen durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz zu erlösen. Johannes 1, Vers 18 sagt es treffend, niemand hat Gott jemals gesehen, der einzige Zeugte, der Gott ist und im Schoß des Vaters ist, der hat ihn uns verkündigt. B. Die Erzählstruktur des Erkennens als Zugang zur Chronologie und Geografie der Tatsachen. Gott erzählt in dieser Heilsgeschichte seine Worttaten und dokumentiert sie auch in Raum und Zeit. Das ist sehr wichtig. Denn damit begründet er die Echtheit und Gültigkeit des Erkennens und der Offenbarung, damit der Mensch nicht irgendeiner Illusion verfällt, sondern Gottes Heilshandeln. Galater 4, Vers 4 beschreibt den von Gott bestimmten Zeitpunkt, den heilsrelevanten Moment, an dem er in Zeit und Raum Mensch wurde. Aber als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Also konkretes Heilshandeln, zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, von einer Frau geboren und Mensch geworden. Drittens, es geht um einen eindeutigen physikalischen Nutzen für den Zuhörer. Die Erzählungen und Handlungen der Bibel zielen auf ein greifbares Ergebnis, auf eine greifbare Veränderung des Zuhörers und der Geschichte. Wenn Gott spricht, durch seine Worttat geschieht eine physikalische Veränderung und Umformung auf Erden, eine Gestaltung. Wenn Gott spricht, teilt sich das Meer und Israel wandert durch, auch wenn es durch den Schlick ist, aber sie wandern durch. Das heißt, nur die physikalisch feststellbare Wirklichkeit verleiht dem Inhalt der Erzählung ihre Gültigkeit. Ja, Gott steht nicht auf Märchen, sondern Fakten, dort und dann ist was passiert. Das ist, was zählt für den semitisch denkenden Menschen. Klassisches Beispiel, 1. Korinther 15, Verse 14 und 20 zum Thema Auferstehung Jesu, das zentrale Faktum des christlichen Glaubens. Wenn die nicht in Raum und Zeit dokumentierbar wäre, können wir alle nach Hause gehen. Sagt Paulus, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Predigt vergeblich und so ist auch euer Glaube vergeblich. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und er bringt ja eine ganze Liste von Augenzeugen der Auferstehung als Beweis dafür. Und als letztes, die Belegbarkeit einer Aussage primär durch die Tora und ergänzend durch die Propheten. Die Erzählungen Gottes in der biblischen Heilsgeschichte basieren auf der Worttat Gottes, dem Dawa. Dawa ist also die aktive Gestaltung durch das Wort, inhaltlich und auch strukturell. Gott setzt Inhalte und Strukturen durch die Schöpfung. In der Schöpfung sprach Gott und es wurde. Gott sprach die Struktur der Schöpfung und den Inhalt der Schöpfung ins Dasein, beides. Dadurch setzte Gott Wirklichkeit, alles wurde so und nicht anders. Auch in der Tora, der Weisung Gottes an sein Volk, setzt Gott Wirklichkeit. Die Propheten ergänzen und interpretieren die Tora im Kontext konkreter Herausforderungen für das Bundesvolk Gottes. Hier wird seine Worttat greifbar als Heilswille für sein Volk. Doch beides, Schöpfung und Tora, weisen hin auf Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes. Schöpfung, Tora, Jesus. Diese drei Dimensionen der Worttat Gottes, dadurch setzt er die Schöpfung und stellt die Erlösung bereit. In Johannes 1,45 sagt der Jünger Philippus zu Nathanael: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Das bedeutet, dass der historische Jesus und nichts weniger die Grundlage und Voraussetzung für Vergebung und für das Leben in der Gemeinschaft mit Gott ist. Das zu entfalten wird auch eine Aufgabe unserer nächsten Fachtagung im Herbst 2007 sein. Dann wird es um das Thema Islam und Judaistik gehen als Oberthema. Und wir haben auch wieder bereits internationale Fachleute als Referenten gewinnen können. Und so möchte ich einfach diesen Tag heute, auch wenn es später wurde, abschließen. Euch allen, Ihnen allen danken, dass Sie gekommen sind, und wünsche uns weiterhin einen anregenden Austausch und nochmal die Lektüre der Vorträge, wenn sie dann allen zukommen, schriftlich und akustisch. Ein fruchtbares Weiterarbeiten und ein gutes Wiedersehen, entweder morgen oder im nächsten Jahr. Dankeschön.